Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Zwischen den Feiertagen geht es in Tag für Tag um Themen, die 2019 wichtig waren und 2020 mutmaßlich wichtig bleiben. Eines davon ist die Frage, gehen oder in der Kirche bleiben. Mit einem, der in diesem Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten ist und sich ihr dennoch zugehörig fühlt, spreche ich gleich. Und wir erinnern daran, wie ein Papst vor 150 Jahren die heute noch gültige Lehre vom Lebensbeginn festlegte. Im Jahr 2018 traten 216.000 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Im gerade zu Ende gehenden Jahr sollen es nach ersten Schätzungen deutlich mehr sein. Auffallend, es gehen auch Gläubige, die ihrer Kirche lange hoch verbunden waren, die in ihr groß geworden sind und sich besonders für sie engagiert haben. Einer von diesen eigentlich Hochverbundenen ist Michael Halbfass. Er wollte sogar einmal Priester werden, wurde dann Frauenarzt. Vor einigen Monaten hat er beschlossen, das war's. Ich habe Michael Halbfass vor Weihnachten interviewt und meine erste Frage an ihn war, ob ihm der Kirchenaustritt schwer gefallen ist.
Der ist mir sehr schwer gefallen, weil ich mein ganzes Leben eigentlich mich als Katholik empfunden habe und aber auch immer mich mit der katholischen Kirche auseinandergesetzt habe. Ich bin sehr katholisch sozialisiert worden, war Messdiener und habe Jugendgruppen geleitet, war im Pfarrgemeinderat und so weiter und habe als Schüler schon entschieden, dass ich Theologie machen möchte, habe das Studium angefangen, merkte dann aber rasch, dass ich mit meinen Einstellungen häufig Probleme mit kirchlichen Lehren bekomme. Damals gab es dann einen Konflikt um die Studentengemeinde in Bonn und für mich war klar, ich habe einen Brief an Höffner geschrieben, der durch ein Formschreiben beantwortet wurde.
Damals der Erzbischof von Köln und Kardinal.
Genau. Ich habe dann entschieden, ich möchte meine berufliche Karriere und meine Existenz nicht an die katholische Kirche binden und mich daraufhin entschlossen, Medizin zu machen.
Ihr Nachname Halbfass wird manchem ein Begriff sein. Ihr Onkel ist der Theologe und Priester Hubertus Halbfass.
Richtig.
Der Ende der 60er Jahre, da waren Sie noch ein Kind, Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, der ja Ende der 60er Jahre schon Konflikte mit der katholischen Kirche hatte, auch mit dem schon erwähnten Kölner Erzbischof Höffner. Warum haben Sie, obwohl Sie das ja so mitbekommen haben, das wird nicht ganz einfach, warum haben Sie gedacht, Theologie und ja auch Priesteramt, das könnte was für Sie sein?
Sie sehen daran, in meiner Familie war Kirche immer ein wichtiges Thema. Als Jugendlicher oder als junger Mensch glaubt man nicht, dass Dinge so sein müssen, wie sie dann kommen. Ich war voller Optimismus und geprägt wirklich sehr stark vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Gerade in den 20er Jahren, als ich das Studium aufnahm, ging ja doch auch ein befreiender Wind durch die Kirche. Das war noch nicht so restaurativ, wie es sich dann entwickelt hat in der Folge.
Was hat Ihnen die Kirche bedeutet? War das Konvention? War das Halt? War das mit Erwartungen Ihrer Familie verknüpft?
Das war natürlich zum einen ein Eingebettetsein, in gewisser Weise eine Heimat. Man wächst hinein in die Riten, in die Abläufe. Und dann kam für mich sehr wichtig hinzu mein philosophisches und theologisches Interesse. Ich fand es ungemein spannend, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und das ist bis auf den heutigen Tag auch nicht weggegangen.
Sie haben Medizin studiert und Sie sind Frauenarzt geworden, Gynäkologe. Hatte das auch etwas mit Ihrem Glauben zu tun?
Dass ich Frauenarzt geworden bin, ist eher Zufällen zu verdanken.
Aber dass sich dort ein Konfliktfeld ergeben könnte, auch wieder mit der katholischen Kirche, ist ja jetzt nicht so überraschend, wenn man mal an die ganze Auseinandersetzung 1968 um Humane Vita denkt, um die Empfängnisverhütung. Paul VI. Wurde Pillenpaul genannt. Also da steckte ja auch ein gewisser Konfliktstoff dann in Ihrem Arbeitsgebiet.
Auch das ist jetzt für mich nicht unbedingt absehbar gewesen. Es ist natürlich ja vielleicht kein Zufall, dass ich an einer Klinik mit katholischem Träger gelandet bin. Und dadurch ergaben sich die Probleme. Wäre ich Frauenarzt an einer kommunalen Klinik gewesen, hätte es diese Konfliktstellung, in die ich hineingeraten bin, nicht gegeben.
Haben Sie denn die katholische Lehre, die Sexualmoral genannt wird, also der geeignete Platz für Sexualität, der einzig legitime ist die Ehe, künstliche Empfängnisverhütung ist verboten. Haben Sie diese Lehre bejaht als Medizinstudent, als junger Arzt?
Nein. Nein, mein Katholischsein war immer auch von Alteritätserfahrungen, also von Anderssein-Erfahrungen geprägt. Das heißt, das war für mich nie überzeugend. Zum Beispiel die Enzyklika Humanae Vitae, die Benutzung der Pille ja schon untersagt, war auch in der Öffentlichkeit ja so umstritten, das fand meine volle Zustimmung, diese Umstrittenheit, denn sie geht völlig an der Wirklichkeit vorbei. Ich fand es von Anfang an problematisch, dass eine Lehre gelehrt wird, die, ich sag mal, von 80-90% der Gläubigen überhaupt nicht befolgt wird.
Da gibt es ja auch Umfragen, die zu ähnlichen Zahlen kommen, also 80-90% der registrierten Katholikinnen und Katholiken sagen, diese Sexualmoral hat für mein Leben keine Bedeutung. Ja. Weil das so ist, haben Sie geglaubt, wird sich die katholische Lehre auch eines Tages ändern?
Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass die katholische Lehre in dieser Weise in das Leben der einzelnen Menschen hineingreift. Das kann sie ja normalerweise auch nicht, denn für die meisten, die jetzt Pillen benutzen oder andere Verhütungsmittel, bleibt es ja irrelevant, was die katholische Kirche lehrt, auch wenn sie sich selbst als Katholiken begreifen. Das war in meinem Fall aber nun doch deutlich anders.
Und Sie sind, Sie haben es gerade gesagt, an einem katholischen Krankenhaus. Wie soll man sagen, gelandet oder wollten Sie dahin? Gelandet?
Nein, ich war zunächst an einer kommunalen Klinik. Und wie das Leben so spielt, es war in gewisser Weise Zufall, dass ich Gynäkologe geworden bin. Und es war dann auch Zufall, dass ich an ein kirchliches Haus geraten bin. An der kommunalen Klinik war der Oberarzt, den ich sehr schätzte, weil er sozial kompetent und fachlich kompetent war, wurde Chefarzt an diesem kirchlichen Haus und ich bin mit ihm gegangen. Und bin dann an diesem Haus, habe ich selber Karriere gemacht, vom Assistenten zum Oberarzt und schließlich zum leitenden Arzt. Also ich habe meinen Chefarzt beerbt und bin zum leitenden Arzt geworden.
Und was unterscheidet einen Gynäkologen an einer katholischen Klinik von einem an einem städtischen Klinikum, an einem Universitätsklinikum?
Ja, im Grunde genommen gar nichts, außer dass eigentlich gewisse Sachen nicht sein durften.
Abtreibung zum Beispiel.
Zum Beispiel Abtreibungen. Also wir haben keine Abtreibungen gemacht. Das würde ich persönlich auch nicht gerne tun. Aber wir haben
warum nicht? Sie lehnen Abtreibung ab?
Ich sehe Abtreibung als sehr problematisch an. Nein, ich würde nicht sagen, ich lehne sie kategorisch ab, aber ich würde sie auch nicht kategorisch befürworten, sondern da muss man auf den einzelnen Fall sehr stark gucken. Für mich ist sehr wichtig, das Beziehungsgeschehen zwischen Arzt und Patient und auch zwischen zum Beispiel Patientin und Familie und so weiter und ihrem Partner. Auf all das müsste man gucken. Ich würde auf jeden Fall jetzt nicht pauschal sagen, ich mache Abtreibung.
Ich habe Sie vorhin unterbrochen. Sie wollten eigentlich sagen, Schwangerschaftsabbrüche haben Sie nicht vorgenommen, aber etwas anderes.
Aber zum Beispiel Sterilisationen haben wir durchgeführt, die ja auch nicht erlaubt sind. Und natürlich haben wir verhütende Medizin gemacht in jeder Form. Und dazu gehörte bei uns auch, dass wir das Rezept für die Pille danach ausgestellt haben. Und das war zum damaligen Zeitpunkt nach katholischer Lehre, ja, wurde das einer Abtreibung gleichgesetzt. Das war aber fachlich überhaupt nicht meine Meinung, dass das so ist und dass man das so betrachten kann.
Daraus ist ein offener Konflikt geworden, der über Köln hinaus, über das Erzbistum Köln hinaus Schlagzeilen gemacht hat. Das war Ende 2012. Da gab es den Fall, dass eine Frau in einer katholischen Klinik, in einem katholischen Krankenhaus abgewiesen wurde, mutmaßlich nach einer Vergewaltigung und nach dem Einsatz von K.O.-Tropfen. Welchen Hintergrund hatte das?
Etwa ein Jahr vor diesen Vorfällen fand ich einen Brief auf meinem Schreibtisch vom Generalvikar von Köln, Schwanerlapp, der Nulltoleranz für Pille danach von allen Chefärzten einforderte. Hintergrund war, dass es quasi Fakes gab, dass Frauen in Kliniken aufgetaucht waren und dort um das Rezept für die Pille danach gebeten hatten. Und diese Kliniken, die sollten angezeigt werden. Die sollten denunziert werden, dass sie solche Praktiken betrieben. Und Schwaderlapp sah sich dann genötigt, einen Brief zu schreiben, der das völlig untersagte, ein solches Rezept auszustellen.
Und auch schon die Untersuchung wurde ja nicht vorgenommen.
Ja, also in der Klinik, wo dann diese Frau abgewiesen wurde, bestand die große Unsicherheit. Die wussten nicht, wie sie mit einer solchen Frau umgehen konnten, weil es gehört zum Versorgungsauftrag, dass man dann darauf hinweist, dass es die Möglichkeit der Pille danach gibt. Und das trauten die sich nicht mehr unter dem Eindruck dieser Briefe von Schwader oder dieses Briefes. Ich hatte gesagt, dass wir das betreiben an unserer Klinik und wollte auch offen dazu stehen. Und das war mir untersagt worden, vom Träger auch, das zu tun.
Und das Sie heißt, waren leitender Arzt?
Ja.
Und damit ja auch in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis.
Richtig. Und ich habe diesen Konflikt auch in die Abteilung gebracht. Und es war halt so, dass dann auch meine Assistentinnen und Oberärzte sagten, sie würden ein solches Rezept nicht mehr ausstellen wollen.
Und dann hat sich im Januar 2013 interessanterweise die Lehre geändert. Ja. Also plötzlich wurde die Pille danach zur allgemeinen Überraschung doch vom Erzbischof von Köln erlaubt. Eine bestimmte Pille, die keine abtreibende Wirkung hat, wenn ich das richtig verstehe. Wie kam es dazu?
Ja, es war ausgelöst durch diese Kölner Fälle und ich denke auch im Hintergrund durch meine Initiative. Ich hatte mir inzwischen einen Rechtsanwalt genommen und verlangte Rechtssicherheit darüber, ein solches Rezept auszustellen. Es war so weit gekommen, dass durch diesen medialen Hype das Kölner Erzbistum unter erheblichem Druck stand. Ich hatte in einem Brief an den an meinen Träger vorher schon geschrieben, dass es dazu kommen würde, dass staatliche Behörden den Betrieb von kirchlichen Kliniken nicht mehr dulden würden, wenn sie den Versorgungsauftrag nicht nachkommen könnten. Und das war jetzt der Fall. Das war offensichtlich, diese Frauen waren abgewiesen worden und sie hätten eigentlich behandelt werden müssen. Und es trat genau das ein, worauf ich hingewiesen hatte, dass das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium ankündigte, dass es die katholischen Kliniken vom Netz nehmen würde, was die Betreibung von Gynäkologien angehen würde. Das hätte etwa die Schließung von 70 Abteilungen bedeutet. Und in dieser Gemengelage war meine Erfahrung, dass ich vor ein Tribunal gestellt wurde und angeschrien wurde, ich würde 5000 Arbeitsplätze mit meiner egoistischen Haltung gefährden. Und auf der anderen Seite sah sich halt Kardinal Meißner damit konfrontiert, dass ihm erhebliche Macht flöten ginge, wenn die katholischen Kliniken vom Netz gingen. Und er hat in dieser Situation sich entschieden, die katholische Lehre an diesem Punkt zu ändern.
Die offizielle Begründung war ja, dass es aus einer gewissen Einsicht, aus einer neuen medizinischen Faktenlage heraus so entschieden wurde. Nun ist das lange her. Viele Hörer erinnern sich vielleicht noch dran, weil das ja wirklich Thema in vielen Talkshows war, in vielen Medien. Aber es ist schon fast 7 Jahre her und ihr Austritt war dann ja doch mit einem gehörigen zeitlichen Abstand. Warum noch so viel Zeit dazwischen? Warum sind Sie nicht damals schon gegangen und haben gesagt, ich sehe da keine Zukunft in diesem Laden?
Ja, ich war damals nicht so weit, diesen Schritt zu gehen. Es war so, ich habe damals als ich die Klinik verlassen musste, die Zeit zwischen meinem neuen Job dazu genutzt, ein Buch zu schreiben und mich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Und während ich dieses Buch schrieb, kam es zu dem Pontifikatswechsel, also Franziskus wurde neuer Papst, weil Benedikt zurückgetreten war, damals spektakulär. Und für mich war der Aufbruch durch Franziskus doch ein erheblicher. Also es kam ein völlig neuer Wind in die Kirche und auch in die kirchliche Sprache. In meinem Buch ist die These halt, dass die Kirche im Grunde genommen sehr, sehr wichtig ist. Das sehe ich eigentlich auch weiterhin so, aber ich sehe halt, dass die Kirche dieser Aufgabe, die ihr wirklich gestellt ist, überhaupt nicht nachkommt, sondern dass sie das verweigert. Und deshalb bin ich damals nicht aus der Kirche ausgetreten, sondern habe dafür plädiert, dass die Kirche ihrer Verantwortung gerecht wird. Und gerade in Zeiten, in denen wir eine neue Religiosität haben, in denen wir das Wachstumsdogma zum Beispiel anbeten, die Kirche wirklich einen guten Kontrapunkt setzen könnte und müsste.
Jetzt befindet sich die katholische Kirche in Deutschland auf dem synodalen Weg. Und eines der Themen, es gibt 4 Schwerpunktthemen, und eines davon ist die Sexualmoral. Was sollte Ihrer Ansicht nach dabei herauskommen? Was wäre eine Sexualethik, die Sie richtig fänden?
Naja, die Kirche hat ja vor einigen Jahren eine Befragung der Gläubigen vorgenommen. Und diese Befragung hatte ergeben, dass das, was die Kirche lehrt auf dem Gebiet der Sexualmoral, ja nicht befolgt wird von den Gläubigen. Und ich glaube, die Kirche wäre gut beraten, wenn sie sich einfach ansieht, wie die Realität aussieht. Sie muss nicht jede Realität anerkennen, aber sie muss diese Realität wahrnehmen und berücksichtigen. Meine tiefste Überzeugung ist ohnehin, dass Kirche nur zu verstehen ist als Volk Gottes. Das heißt, es gibt ein allgemeines Priestertum, in dem jeder berufen ist, Stellung zu beziehen. Und diese Stellung, die er bezieht, auch auf Fragen der Sexualmoral, ist nicht irrelevant. Und das müssen auch die Bischöfe und die Hüter der Lehre berücksichtigen.
Sie sind ausgetreten und trotzdem beschäftigt Sie das noch. Warum?
Das hat mein ganzes Leben geprägt. Ich kann da nicht jetzt den Knopf ausschalten. Ich erlebe die Kirche, dass sie wirklich dem Auftrag, den sie bekommen hat von Jesus, dem läuft sie davon. Sie nimmt einfach die Realität nicht wahr, sondern macht weiter wie eh und je. Ich habe dem Kardinal Wölki einen Brief geschrieben, in dem ich meinen Austritt begründe, und er hat mir geantwortet auch, womit ich gar nicht gerechnet habe. Das Problem ist bei seiner wirklich langen Antwort, dass er meine Argumente im Grunde genommen nicht wahrnimmt.
Warum ist es Ihnen wichtig, dass ein Kardinal, ein Erzbischof weiß, warum Sie ausgetreten sind?
Weil mir die Kirche immer noch wichtig ist.
Und wenn er jetzt versucht hätte, um Sie zu kämpfen, vielleicht in einem persönlichen Gespräch, ja, oder in irgendeiner Art des Diskurses, des etwas intensiveren Diskurses, würden Sie dann sagen, ich komme wieder zurück?
Ja, das hänge ja sicherlich von dem Verlauf des Gespräches ab. So wie ich das einschätze, sehe ich da wenig Möglichkeiten, es sei denn, ich könnte wirklich mit Herrn Wölki in ein wirkliches Gespräch eintreten.
Warum sind denn die Bischöfe so wichtig für das Katholischsein offenbar, dass man von denen anerkannt, wahrgenommen, ernst genommen wird?
Die Kirche ist halt letztendlich ein hierarchisch geordneter Verein. Und es gibt natürlich viele Bestrebungen, sie von der Basis her zu reformieren. Aber letztendlich ist die Kirche von ihrer Struktur her darauf angewiesen, dass Veränderungen auch von oben mitvollzogen werden. Und ich sehe ja an der obersten Spitze durchaus jemanden, der dazu bereit wäre. Aber ich glaube, dass die Opposition, der sich Franziskus gegenüber sieht, so stark ist, dass er letztendlich keine Chance hat.
Welche Chancen geben Sie dem synodalen Weg?
Ich muss sagen, ich bin sehr skeptisch, was den synodalen Weg angeht. Ich finde es gut, dass es ihn gibt. Aber nach meinen Erfahrungen, die ich mit der Kirche gemacht habe, habe ich den Eindruck, dass die eigentlichen Kernthemen, die angegangen werden müssten aus meiner Sicht, nicht angegangen werden, sondern dass es da Wortspiele gibt oder Regelungen, die am Kern der Sache vorbeigehen.
Sie sind ausgetreten, also es war Ihr Schritt, Ihre Entscheidung. Fühlen Sie sich ausgeschlossen jetzt von etwas?
Also ich sag mal, für mich ist im Vordergrund das Gefühl einer gewissen Befreiung. Ich fühle mich freier als vorher. Das hat damit zu tun, dass ich bis zu meinem Austritt sehr darunter gelitten habe, dass ich mich für meine Kirche geschämt habe. Das Gefühl der Scham war sehr vordringlich. Und ich bin jetzt freier und fühle mich weiterhin trotzdem als Christ. Ich habe Kardinal Wölki geschrieben, ich trete aus der Institution aus. Er hat das zurückgewiesen und hat gesagt, wer aus der Institution austritt, der tritt ganz aus der Kirche aus. Es gibt kein halbes Austreten. Wenn das so ist, dann umso bedauerlicher für die Kirche, würde ich sagen. Weil ich glaube, die Kirche ist angewiesen auf Leute wie mich.
Also was bezeichnen Sie sich? Christ, haben Sie gerade gesagt, auch noch als Katholik?
Katholik im weitesten, im allumfassenden Sinne, ja.
Römisch-katholisch?
Ja, da fängt's an, also römisch-katholisch. Wenn ich es definieren könnte, aber das darf ich ja nicht, würde ich sagen, ja, römisch-katholisch, aber nein, das würde natürlich zurückgewiesen werden.
Das darf nur die Obrigkeit.
Das darf nur die Obrigkeit in ihrem Selbstverständnis.
Befreiung und Heimatverlust zugleich. Der Gynäkologe Michael Halpfass hat sich aus der römisch-katholischen Kirche verabschiedet und kommt doch nicht von ihr los. Das Interview mit ihm können Sie in der Audiothek nachhören und auf unserer Homepage auch nachlesen. Ein Teil der katholischen Lehre, von der im Interview mit Michael Halpfass die Rede war, feiert in diesem Jahr 150. Geburtstag, wenn man das so sagen kann. Wann und wie das menschliche Leben beginnt, darüber haben sich Philosophen, Naturforscher, Ärzte und eben auch Päpste Gedanken gemacht. 1869 sagte Papst Pius IX Entscheidendes zu Empfängnis und Beseelung. Kirsten Dietrich erklärt, warum dieses Datum bis heute wichtig ist.
Wann ist der Mensch ein Mensch? Heute redet man da von Ei- und Samenzelle, von Nidation, Einnistung, Verschmelzung von Chromosomensätzen, überhaupt vom Zusammenwirken männlicher und weiblicher Zellen. Stand der biologischen Forschung eben. Doch bis vor 200 Jahren umgab die menschliche Fortpflanzung vor allem ein großes Rätsel.
Man muss sich vergegenwärtigen, welche Umstellung es für das grundsätzliche Verständnis des Menschen und seiner intimsten Beziehungen gewesen ist, dass ein Kind allein durch zwei Elternteile entstehen soll, die sich vereinigen, dass die Befruchtung jedes Mal aufs Neue die genuine Erzeugung eines Lebewesens ist und nicht die Entfaltung eines lange gefassten göttlichen Plans.
Schreibt der Kulturwissenschaftler Andreas Bernhardt in seinem umfassenden Überblick über Fortpflanzungsmedizin und aus ihr folgende Familienbilder. Was bei der Zeugung geschieht, war ein Rätsel, bis 1827 zum ersten Mal die weibliche Eizelle gesehen und beschrieben wurde, durch den Embryologen Karl Ernst von Behr. Vorher hatte man zwar schon die männlichen Samenzellen entdeckt, aber was genau geschieht, damit aus dem Zusammenwirken geheimnisvoller Lebenskräfte ein neues menschliches Wesen entsteht, war unbekannt. Die Naturphilosophen arbeiteten sich also ohne Bilder an der Frage ab, wann wird der Mensch zum Menschen? Der katholische Moraltheologe Andreas Lobhüdepohl.
Da konkurrierten auch im katholischen Denken zwei Modelle. Einmal das Modell der sogenannten Sukzessivbeseelung, also dass sich erst im Verlauf der Schwangerschaft die Beseelung einstellt und mit der Beseelung war dann eben der Mensch voll Mensch.
Vom Philosophen Aristoteles über den Kirchenvater Augustin kam dieses Modell der allmählichen Beseelung zu Thomas von Aquin, der die Grundlagen für das philosophisch-theologische Denken des gesamten Mittelalters prägte.
Und deshalb muss man sagen, die Seele existiere im Embryo. Vom Beginne an zwar eine Nährseele, später aber eine Sinnesseele und endlich eine vernünftige.
Wann diese vernünftige menschliche Seele im Embryo entstehe, war in diesem System übrigens ans Geschlecht geknüpft. Nach 40 Tagen bei männlichen Embryonen, weibliche bräuchten dafür doppelt so lange.
Und dann gab es die konkurrierende Auffassung der sogenannten Simultanbeseelung. Das heißt, mit dem Beginn der Fruchtbarkeit, also mit der wie auch immer gearteten Einnistung, wurde dieses neue Leben auch beseelt und mit dem Zeitpunkt der Beseelung war es Vollmensch.
Dieses Konzept machte Papst Pius IX. Vor 150 Jahren im Jahr 1869 in seinem dogmatischen Erlass Apostolicae Sedis zur Grundlage des katholischen Umgangs mit dem menschlichen Leben. Dabei hat der Papst den wissenschaftlichen Forschungsstand wohl durchaus wahrgenommen, die Erkenntnis, dass am Beginn dieses Lebens die Verschmelzung zweier Zellen steht. Wichtiger aber war ihm ein anderer Gedanke. Wenn die Jungfrau Maria, wie von ihm 1854 dekretiert, unbefleckt empfangen wurde, dann durfte sie auch zu keinem Zeitpunkt im Mutterleib ohne perfekte Seele gewesen sein. Deswegen also keine Entwicklung der Seele und damit des vollen Menschseins in Schritten, sondern von Anfang an.
Beseelung heißt nicht, dass da irgendwie etwas zucken kann und wir also etwas Lebendiges erkennen können, sondern hier ist es das Eintauchen des göttlichen Fluidums in etwas Neues.
Papst Pius IX. Legte vor 150 Jahren nicht ausdrücklich fest, dass dieses göttliche Fluidum von Beginn an im Menschen wirksam sei. Er unterschied im Text seiner Bulle einfach nicht mehr, wie das vorher geschah, zwischen beseeltem und unbeseeltem Embryo bzw. Fötus. Das hatte natürlich gravierende Konsequenzen. So wurde mit dieser Vorstellung der Schwangerschaftsabbruch in jedem Stadium zum Mord an einem beseelten Menschen.
Weil also vom ersten Tag der Empfängnis alle Formen, ja, sowohl der Kontrazeption, also sogenannte nidationshemmende Methoden, abzulehnen war. Die verhinderten, dass die befruchtete Eizelle sich einnisten konnte. Das wurde abgelehnt. Und natürlich auch in den folgenden Jahrzehnten, insbesondere in den letzten 4 Jahrzehnten, alle Formen der sogenannten künstlichen Befruchtung, die in der Gefahr steht, dass Embryonen zerstört werden. Das ist der Kern der Forderung. Alles, was Embryonen verbraucht, wenn ich das mal so sagen darf, ist verboten.
Der katholische Moraltheologe Andreas Lobhüdepohl befasst sich als Mitglied des Nationalen Ethikrates viel mit Fragen der Bioethik.
Gibt es gute Gründe, die Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle als den Beginn menschlichen Lebens zu bezeichnen oder überzeugen die Gründe nicht? Mit Verlaub, nicht nur das katholische Lehramt hat diese Feststellung getroffen, sondern das ist die gültige Grundlage des bundesdeutschen Embryonenschutzgesetzes.
Aber auch die Vorstellung der allmählichen Beseelung des im Mutterleib heranwachsenden Wesens lebt weiter. Wenn auch nicht mehr mit der bei heutigem Kenntnisstand nur noch als Hanebüchen zu bezeichneten Begründung durch Aristoteles oder Thomas von Aquin. Aber die Fristenlösung, mit der zum Beispiel in der Bundesrepublik ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche nicht strafrechtlich verfolgt wird, geht von genau dieser Vorstellung aus, dass es nämlich unterschiedliche Schutzstufen gibt für das Leben, das in der Gebärmutter heranwächst.
Beseelt von Anfang an, Kirsten Dietrich erinnerte an das Jahr 1869. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.